Dieses Heil über das wir geredet haben, diese Errettung, die darauf auszielt auf eine zukünftige, auf einen zukünftigen Erbteil, die Rettung, die bereit ist, geoffenbart zu worden. Dieses Heil, das auch gegenwärtig seinen Einfluss in unserem Leben hat, die Bewährung unseres Glaubens und die Rettung unserer Seelen, dieses Heil hat eine Vorgeschichte. Die vergangene Vorbereitung, die prophetische Sicht der Errettung. Propheten schrieben über Jahrhunderte, das erste Buch etwa vielleicht 2000 Jahre vor Christus, Hiob, und dann die Mosebücher 1400, 1500 Jahre vor Christus und die ganze Bücher der Reihe nach entstanden. Und immer wieder im Laufe dieser Bücher stehen Hinweise auf die Errettung. Sicherlich wurden das Volk Gottes oder die Leute, die Gläubigen im Alten Testament, gerettet durch das gleiche Evangelium, durch das ewige Evangelium. Sie verstanden weitaus nicht so viel wie wir, aber sie glaubten. Und aufgrund der Gnade Gottes hat Gott sie errettet durch ihren Glauben. Aber sie sahen, dass das Heil noch viel mehr war, als das, was sie selber erfahren hatten. Diese ist die wahre Gnade Gottes in der Bestehung. Nicht die Erfindung von einigen galiläischen Reisebegleitern von Jesus. Nicht die Erfindung von einem hochgeistigen Theologen namens Saulus von Tarsus. Christentum, diese wahre Glauben, das ist die wahre Gnade in der Bestehung. Als bezeugt vorher von den Propheten. Wir stehen nicht irgendwie hier in einer Philosophie. Wir sind nicht in einer philosophischen Schule eingetreten. Wir glauben ein Evangelium mit historischen Wurzeln. Und diese Propheten schrieben über die Heilsereignisse, über die unsere Errettung zurückzuführen ist. Und sie verstanden nicht immer alles, was sie selber schrieben. Sie wollten wissen. Sie wollten verstehen, was sie geschrieben haben. Ich kann mir vorstellen, ein David, der schrieb, Jehova spricht zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zu einem Schemel für seine Füße gemacht habe. Und dann hat geredet davon, dass du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung von Melchizedek. Dass David seine rechte Arm gegeben hätte, das zu wissen, was ich weiß, über das, was er schrieb. Überleg das mal. Das ist, was Jesus sagte. Glückselig sind euer Ohren. Und was sie hören, glückselig eure Augen. Viele Propheten und Gerechten wollten wissen, was ihr wisst. Aber es wurde geheim gehalten. Es war ihnen verborgen. Sie forschten, um zu verstehen, was ist das? Was ist diese Zeit, die wir voraussehen? Und was ist das für eine Zeit? Chronos, das erste Wort. Einfach Zeit, ein Zeitabschnitt. Welche Leitzeit? Eine besondere Zeit. Kairos ist das andere Wort. Eine besondere Zeit mit besonderen Kennzeichen. Wie ist das und passt das Ganze zusammen? Wenn wir schreiben von den Leiden des Christus und von den Herrlichkeiten danach. Herrlichkeiten. Die Propheten schrieben an zahlreichen Stellen von dem Leiden des Christus. Von dem Leiden um der Gerechtigkeit willen, von dem Leiden um der Sünde willen, gestraft von Gott und zugleich verfolgt von Menschen. Sie wussten, dass sie schreiben von Messias, von dem Leiden, der auf den Messias kommen sollte. Aber sie schrieben zugleich von Herrlichkeit. Sein Kommen in Herrlichkeit. Aber nicht nur das, dass er in die Herrlichkeit eingehen würde. Jesus sagt zum Beispiel in Lukas Evangelium, Kapitel 24, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Das war ein Aspekt von den Herrlichkeiten des Christus. Die Propheten schrieben, einige von ihnen zumindest, von der Himmelfahrt unseres Herrn und von seiner Verherrlichung nach seinem Tod. Aber sie schrieben viel über das allerherrlichste Ereignis. Wenn Jesus zurückkehren wird, in der Herrlichkeit seines Vaters, in der Herrlichkeit seiner Engel, in seiner eigenen Herrlichkeit, in einer dreifachen Herrlichkeit, um denen zu vergelten nach ihrem Tun. Und diese Ereignisse, der Tod des Herrn, seine Erhöhung auf den Thron des Vaters und seine Einsetzung auf seinem eigenen Thron, bilden der Schwerpunkt oder die Schwerpunkte der alttestamentlichen Prophezeiung. Sie redeten von den Leiden vor der Gemeindezeit und von den Herrlichkeiten sowohl vor der Gemeindezeit als nach der Gemeindezeit. Zum Beispiel Psalm 110. Der Herr, Jehova, sprach zu meinem Herrn, sitze dich zu meiner Rechten. Und Petrus macht es deutlich, und der Schreiber an der Hebräer macht es deutlich, dass die Rede ist von der Thronerhebung des Herrn Jesus, als er zur Rechten Gottes, zur Rechten der Majestät, inthronisiert wurde, auf des Vaters Thron. Aber Jesus sagte zu dem Überwinder, der Gemeinde, einer der Gemeinden in der Sendschreiben, dass die ausharren und überwinden, ihnen wiedergeben, mit ihm zu sitzen an seinem Thron, wie der Vater Jesus gegeben hat, zu sitzen auf dem Thron des Vaters. Sie schrieben von den Leiden des Christus und von den Herrlichkeiten, Mehrzahl, sagt der Text. Herrlichkeiten danach. Was sie beschäftigte, was sie nicht einordnen konnte, was diese prophetische Sicht von dem Alten Testament her auf die kommende Ereignisse so schwierig zu machen, war eine fehlende Zeit in ihrer Berechnung. Welche Zeit ist hier, geht es um welche Zeit hin? Oder was für eine Zeit? Sie schreiben zum Beispiel von der Zerstreuung der Juden. Sie schrieben von der Zerstörung des Tempels. Sie schrieben, dass das geschehen würde nach der Kreuzigung des Herrn. Und dann schrieben sie von seiner Thronerhebung und von oder von seiner Himmelfahrt und von seiner glorreichen Wiederkunft. Sie schrieben so oft in Jesaja, in Jeremia, in Hesekiel, in Hosea, von einer kommenden Zeit, der Tag des Herrn. Und der Tag des Herrn umschließt sowohl die große Drangsal als auch das tausendjährige Reich. All diese Ereignisse, diese große Zeitabschnitt, nannten sie den Tag des Herrn. Und die Rede ist von einem gerechten Spross Davids oder Jesus, der sitzt auf dem Thron David. Immer wieder wird er genannt David selbst, der Hirtenkönig, der regieren wird von Zion aus und dessen Und die Auswirkungen seiner Regierung werden Gerechtigkeit und Frieden sein. Wunderbare Dinge. Es wäre toll, heute Abend die Zeit zu haben, Jesaja Kapitel 11 zu lesen. Oder Jesaja Kapitel 2 zu lesen. Oder Jeremia Kapitel 25 zu lesen. Oder Hesekiel Kapitel 26. Oder das Ende von oder Hosea Kapitel 1. Von der zukünftigen Herrlichkeit des Christus. Ihnen fehlte was hier. Paulus beschreibt es so in Epheserbrief Kapitel 3. Er sagte, dass es ein Geheimnis gab, verborgen in Gottes Herzen, verborgen sogar von seinen Propheten. Die sonst so viel wussten über die Zukunft, tief im Herzen Gottes, in seinen Ratschlüssen in Christus, wurde vor ihnen verborgen eine Wahrheit. Und diese Offenbarung, die Verwaltung dieses Geheimnisses wurde Paulus übergeben. Ihr habt gehört von der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan wurde, wie ich es zuvor in Kapitel 1 und 2 in Kurzen beschrieben habe, worin ihr im Lesen merken könnt, mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus, welches in anderen Geschlechtern, den Söhnen der Menschen, nicht kundgetan worden, wie es jetzt geoffenbart worden ist, seinen heiligen Aposteln und hier in diesem Zusammenhang neutestamentliche Propheten im Geist, dass aus den Nationen Miterben seien und Miteinverleibte und Mitteilhaber seiner Verheißung in Christus, Jesus, durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin. Diese Verwaltung, Vers 9, von diesem Geheimnis, war von den Zeiten her verborgen in Gott selbst, der alle Dinge geschaffen hat, auf das jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Versammlung kundgetan werde, die gar mannigfaltige Weisheit Gottes nach dem ewigen Vorsatz, den er gefasst hat in Christo Jesu, unserem Herrn, in welchem wir die Freimütigkeit haben, und so weiter. Diese Wahrheit, die Gemeinde selbst, bestehend aus gleichberechtigten Juden und Bekehrten aus den Nationen. Diese Wahrheit, Kapitel 2, von einem Haus, bestehend nicht aus Bausteinen und teuren Baumaterialien, sondern aus Menschen, Juden und aus den Nationen Bekehrten. Diese Wahrheit von einer Braut, Kapitel 5 von Epheserbrief. Die Vermählung und Vereinigung zwischen dem Sohn Gottes und seiner Braut. All diese wunderbaren Wahrheiten, die die Versammlung selbst betreffen, waren nicht zu sehen von der alttestamentlichen Perspektive her. Die Rede war schon von Ereignissen in unserer Zeit. Von der Zerstörung des jüdischen Tempels, 70 Jahre nach Christus. Oder zum Beispiel Hosea, die Rede ist davon, von einem langen Zeitabschnitt, wo die Juden keinen Priester haben wird, kein König auf dem Thron, wo Propheten nicht dienen werden. Eine lange Zeit, wo die Juden existieren müssen mit einer Religion auf Sparflamme, sozusagen, und ohne einen König auf ihrem Thron. All diese Dinge sind erwähnt. Die Rede ist auch von einer großen evangelikalen Bewegung von Juden aus unter den Nationen. Was geschah zur Zeit der Apostel. Aber die Wahrheit der Gemeinde selbst war nicht im Bilde. Diese war ein Geheimnis, wie wir lesen in Kolosser Kapitel 1, dieses Geheimnis, das Wesentliche an der Gemeinde, Christus in uns. Wir lesen in Vers 24, 25. Ich bin ein Diener der Versammlung geworden, nach der Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Das Geheimnis, welches von den Zeitaltern und von den Geschlechtern oder Generationen her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Und das ist diese Herrlichkeit, dieses Geheimnis, Christus in uns. Christus in uns. Was faszinierend ist, ist, dass die Propheten sahen, dass der Messias kommen würde, dass er verworfen würde, sterben würde, auferstehen, in den Himmel fahren und dort weilen. Und dass er wiederum kommen würde, um die Feinde dieses Mannes, dieses Messias, werden gemacht zu einem Schemel von seinen Füßen. Oh Leute, eines Tages wird er kommen. Lukas 19 macht es deutlich, dass er zurückkommen wird. Er ist weggegangen, ein Mann ist weggegangen in ein fremdes Land, um ein Reich zu empfangen. Aber dann wird er kommen in sein Reich. Und seine Feinde, die ihn verwarfen, die wird er heimsuchen für ihre Untat. Ich möchte das mitteilen, weil häufiger und häufiger ich in letzter Zeit, auch von Christen, die ich besser kenne, gesehen habe, dass sie abweichen von dieser Schäme der prophetischen Offenbarung. Die Gemeinde Gottes ist jetzt für sie Thema der alttestamentlichen Prophezeiung. Sie nehmen Prophezeiungen, die reden über das tausendjährige Reich, der zukünftige Friedensreich, wo Jerusalem wiederum zur Hauptstadt der Welt wird, wo Davids Thron aufgerichtet wird, und sie sagen, Davids Thron ist schon aufgerichtet, es wurde aufgerichtet hier. Und sie sagen, diese glorreiche Verheißungen, einst gemacht an die Juden, sind wegen ihrer Ungehorsam, werden nicht erfüllt. Buchstäblich. Sie sind schon erfüllt oder werden erfüllt in der Gemeinde selbst. Und so diese Verheißungen sehen sie eigentlich als Verheißungen von einer glorreichen Gemeinde. Nicht eine glorreiche Zukunft. Israel hat keine Zukunft. Israel wird sich nicht bekehren als Nation. Es kommt kein tausendjähriges Reich. All diese Verheißungen wurden preisgegeben, als die Juden verharrten in ihrer Rebellion gegen Gott. Ich möchte die Rebellion des jüdischen Volkes nicht verniedlichen. Ich möchte auch nicht, wie manche unkritische Israel-Fans irgendwie gottlose Christushasser irgendwie würdigen heute Abend als Gottes Volk. Laut der Bibel sind sie nicht Gottes Volk. Wir sind Gottes Volk. Aber die Zeit wird kommen, wenn dieses Volk Buße tut. Sie werden eine große Drangsal durchmachen. Und im Laufe dieser großen Drangsal wird ein erheblicher Teil der Nation zur Einsicht kommen. Und sie werden ihn eines Tages sehen. Und Gott wird laut Zacharia den Geist der Gnade und den Geist des Flehens ausgießen und ganz Israel, ein wesentlicher Teil der Nation, die überlebt, wird sich bekehren durch die Bank und tief im Herzen zum Herrn. Sie werden wehklagen, als ob sie den Tod ihres eingeborenen Sohnes selbst erlebt hätten. Sie werden Buße tun. Sie werden Christus anerkennen. Es erinnert uns, wenn man liest das Alte Testament, an die Zeit, wo einem heißt Josef verworfen wurde von seinen Brüdern. Und Josef zieht in ein fremdes Land. Und alle meinen, er ist längst tot oder irgendwo in der Sklaverei. Aber Josef wird erhört zu der höchsten Stelle in dem fremden Land. Und die Zeit wird kommen, wo Gott Josefs Brüder zurückführt zu Josef. Und das wird eine Zeit von furchtbarer Drangsal sein. Und du siehst hier diese Jude, der sein Bruder Josef verkauft hat in die Sklaverei, wie er sein Herz erforscht und in der Auseinandersetzung mit dem, dass Benjamin auch weggegeben muss zu diesem Ägypter, den er nicht kennt, sein eigener Bruder, aber seine Augen sind verblendet. Es ist, als ob er eine Decke hat über seine Augen. Er kennt seinen eigenen Bruder nicht. Der Ägypter da, er versteht nicht, was wir sagen. Und die Juden reden miteinander, die Brüder reden miteinander und der Ägypter versteht sie eh nicht. Aber da ist Josef, verkleidet wie ein Ägypter. Und er sieht die Herzensübung, die Drangsal seiner Brüder. Und wenn sie tatsächlich zu der Erkenntnis gekommen sind, sie haben ihren Bruder verworfen. Und sie denken zurück an die Träume von 11 Sternen und Mond und Sonne und wie sie sich beugen vor einem Stern. Und sie denken zurück an 11 Gaben und wie die 11 Gaben sich beugen vor dem einen Gabe, Josef. Und in großer Herzensübung und in Tränen tun sie Buße. Und dann Josef kann sich nicht fassen. Er flieht in ein anderes Zimmer und er heult, wenn er sieht, dass seine Brüder, dass es ihnen aufrichtig leid tat, dass sie ihn getötet haben im übertragenen Sinn. Und dann Josef offenbart sich seine Brüder. Josef oder Jakob und die ganze Familie siedelt in das Land Goshen. Und Josef erhoben zu der höchsten Thron im Lande, der rechte Hand von Pharao selbst, rettet die ganze Welt. Er ist der Erhalter des Lebens und der große Retter. Oh Freunde, wenn du das Alte Testament liest, siehst du immer wieder Variationen an diesem Thema. Gott hat seine Treue nicht aufgegeben. Die Gaben und die Berufungen Gottes sind unwiderrufbar. Das ist nicht mein Heil, das unwiderrufbar ist, sondern es ist die Gabe und die Berufung Gottes an sein jüdisches Volk. Römer Kapitel 11, Vers 29. Er wird kommen. Und der Thron Davids wird herrlich sein. Wunderbare Dinge, nicht wahr? Er wird alle seine Ziele zu Ende führen. Manche Christen, und ich kritisiere sie nicht persönlich, ich will nur sagen, man sieht mehr und mehr, Bewegungen breiten sich aus, besonders, ich denke an eine jetzt, die kommt aus Amerika und verkündigt wiederum Augustinien und kalvinistische Eschatologie oder Insight-Lehre. Immer mehr werden wir erleben in unserer Zeit, dass Leute, die anders gedacht haben früher, werden sagen, na, all diese Dinge, das werden nicht passieren. Das ist jetzt. Satan ist gebunden, sagen sie. Du sollst ihm das sagen, dass er gebunden ist. Und das Reich Gottes wird jetzt durch die Christen irgendwie ausgebreitet. Das glaube ich nach reifer Überlegung nicht. Es war ein Geheimnis. Und wie Jesus seinen Jüngern sagt, in Matthäus Kapitel 13, die Propheten, sie hätten gerne verstanden, was ihr versteht, aber es war ihnen verborgen. Es ist ein Geheimnis. Das sagt er ausdrücklich in Kapitel 13, von Matthäus Evangelium. Ich weiß nicht, wie weit man hier gehen soll. Vers 35, ich werde meinen Mund auftun in Gleichnissen, ich werde aussprechen, was vor Grundlegung der Welt verborgen war. Also er redete von den Geheimnissen des Reiches. Oh, was für ein großes Geheimnis! Der Sohn des Menschen kommt. Nicht wie die Juden ihn erwartet haben, sie erwarteten dieses Kommen. Der Sohn des Menschen kommt. Nicht um das Joch der Römer zu brechen, sondern er sät Saat. Und sein Saatgut geht auf in Menschenherzen. Aber das Problem des Bösen bleibt bestehen. Wo es Weizen gibt, gibt es Unkraut. Wo es gute Fische gibt, gibt es schlechte Fische. Es gibt einen im Acker verborgenen Schatz und darauf aus will er. Er will eine kostbare Perle erkaufen. Aber das Problem besteht, oder das Bösen besteht, bis ans Ende des Zeitalters, wenn er seine Engel aussendet. Wie kann das sein, dass Gottes Sohn gekommen ist und das Böse besteht immer noch auf diesem Planeten? Die alttestamentlichen Propheten, wenn man an diese Ereignisse denkt, man sieht, dass das Böse niedergeschmettert wird und dass Gerechtigkeit regiert. Wie kann es sein, dass Jesus ist gekommen und das Böse nimmt Überhand? Das ist, was Paulus nimmt. Das nimmt das Geheimnis der Gottlosigkeit. Christus ist gekommen, aber Gottlosigkeit besteht. Diese Zeit haben die Propheten nicht ganz einordnen können. Die Zeit nach dem Kommen des Herrn, wo Böse und Evangelium zugleich in unserer Welt verbreitet werden, wo die Welt sozusagen durchsäuert wird mit dem Sauerteig des Bösen. Wir haben es gehört gestern Abend. 20.000 Evangelikalen in Italien und bald 350.000 Zeugen Jehovas. Es ist also der Teufel Sauerteig in einem Brottag und es durchsäuert alles mit Bösen. Aber Freunde, das Problem wird gelöst, wenn Jesus seine Engel ausschickt, wenn Jesus kommt. Er wird seine Engel ausschicken und hier ist die Rede nicht von der Entrückung, die Entrückung ist überhaupt keine Lösung des Problems. Nein, er wird zurückkommen als König. Und er wird seine Engel ausschicken und er wird aus seinem Reich aussondern. Alles, was böse ist, alle böse Menschen lesen wir hier. Die Engel werden kommen und sie nehmen. Zwei werden am Mühlstein mahlen. Einer wird genommen, einer bleibt zurück. Zwei im Bett, einer wird genommen, einer ist zurück. Wo werden sie hingenommen, fragen die Jünger. Die Antwort Jesu in Lukas Evangelium ist, dort wo der Aas ist, dort sammeln sich die Geier. Sie werden weggenommen zum Gericht. Das ist nicht die Entrückung. Das ist die Reinigung der Erde als Vorbereitung auf das tausendjährige Reich, wo Gerechtigkeit regiert. Und was wunderbar ist folgendes. Dieses Geheimnis seiner Gemeinde war so kostbar. Das, was wir heute Morgen zum Ausdruck gebracht haben, diese Einheit des Leibes in diesem riesenlangen Brot. Was für ein Bild hätte man von der Gemeinde von diesem Brot? Aber es war zumindest ein Brot, ein bisschen durchgeschnitten, aber das hat uns nicht gestört. Es war ein Brot, sie ist eine Gemeinde. Das haben die Propheten nicht gewusst. Darüber haben die Propheten nicht geredet. Sie suchten, wie kann er sterben und dann später zurückkommen und was geschieht in der Zwischenzeit. Wir wissen nicht. Es war, als ob eine Lücke fehlte in ihrer Schau. Und die Lücke ist erklärt durch ein Geheimnis. Und nicht, dass das Geheimnis ist, zurückversetzt hier. Nein, einfach ein Geheimnis. Und dann wird Gott kommen in der Person seines Sohnes und wird beginnen wiederum mit dem jüdischen Volk zu arbeiten. Diese sind Dinge, in die Engel hineinzuschauen begehren. Dies sind Dinge, die Engel betrachtet haben heute Morgen, als wir zusammen waren beim Brotbrechen. Dies sind Dinge, die die Engel betrachten, wenn Menschen wie wir, die einst verfeindet waren, einander lieben lernen. Dies sind Dinge, die Engel verstehen das nicht, gell? Wie der Felix. Der Felix, der hat früher langes Haar gehabt und hat E-Gitarre gespielt. Langes Haar. Und er sagt sich, das 1. Korinther 11 gefällt mir überhaupt nicht. Ich schneide meinen rechten Arm ab, bevor ich mein Haar schneide. Was haben die Engel gedacht, lieber Felix? Stell dir vor, wenn die Engel so blöd geredet hätten, dann wären sie ausgeschlossen aus dem Himmel. Sofort. Sofort, wenn sie Gottes Anordnungen so in Mitleidenschaft sehen, würde ich sagen, dieses Kopftuch, das mag ich, das tue ich nicht. Oh, ein Engel würde zur Hölle gehen für diese Aussage. Und was sie nicht verstehen ist, dass Gott uns dulden kann. Wie gibt es, dass es Rebellion gibt auf dieses Planet und selbst Rebellion unter Christen? Ich weiß, ich soll aufhören zu rauchen. Und ich tue es nicht. Ein Engel kann das nicht verstehen. Denn seine Mitengel sind ausgeschlossen aus der Gemeinschaft mit Gott für solche Dinge. Was sie nicht verstehen können, ist, dass Gott uns begnadigt und nach verändert und dass in der zukünftigen Welt die Engel werden sich uns unterordnen. Das wird interessant sein, huh? Du hast jetzt einen Schutzengel, aber wenn du ihn später schickst, ein Coca-Cola zu kaufen, das wird wirklich... das wird was anderes sein, ja? Meine, ein bisschen lustig ausgedrückt, aber in der zukünftigen Welt sagen wir den Engeln, was sie zu tun haben, und sie begreifen das nicht. Sie sehen die Welt im Allgemeinen, wie hält Gott das überhaupt aus? Und wie hält Gott diesen Fred aus? Und sie sehen nach und nach, wie an dieser Gemeinde Gottes Menschen verändert werden. Allmählich mehr und mehr zu werden wie Christus. Und diese Errettung ist für sie faszinierend. Wie gibt es sowas? Gott ist Mensch geworden. Wie gibt es das? Und Menschen. Mit Menschen hat er sich verbunden. Und wir erlöste Sünder diese Zeit sind die Fülle dessen, der alles in alles erfüllt, als ob Christus ergänzungsbedürftig wäre. In einem Sinn ist er ergänzungsbedürftig. Ohne seinen Leib ist das Haupt ziemlich, das kann, weißt du, ergänzungsbedürftig. Und man könnte viel darüber reden, zumindest 22 Seiten lang. Aber was Petrus sagen will, in kurz zusammengefasst, ist folgendes. Dies ist die wahre Gnade Gottes. Was ihr erleben in eurer Heil, das haben die Propheten zwar nicht ganz verstanden, aber das haben sie gesehen. Ihr seid nicht bei der falschen Glaube. Jesus kommt zurück. Seine Propheten haben sowohl Leiden als Herrlichkeit gesehen. Vers 1. Und Jehova redete zu Mose und Aaron im Lande Ägypten und sprach: Dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein, So reicht der erste sein von den Monaten des Jahres. Redet zu der ganzen Gemeinde Israel und sprechet. Am 10. dieses Monats, da nehme sich ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, ein Lamm für sein Haus. Und wenn das Haus nicht zahlreich genug ist für ein Lamm, so nehme er es und sein Nachbar und der Nächste an seinem Haus. Nach der Zahl der Seelen, einen jeden, sollt ihr nach dem Maße seines Essens rechnen auf das Lamm. Ein Lamm ohne Fehl sollt ihr haben, ein männliches, einjährig, von den Schafen oder den Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es in Verwahrung haben bis zu den 14. Tag des Monats. Die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es schlachten zwischen den zwei Abenden. Und sie sollen von dem Blute nehmen und es an die beiden Pfosten und an die Oberschwelle tun, an den Häusern, in welchen sie es essen. Und sie sollen in selbiger Nacht das Fleisch essen, gebraten am Feuer und ungesäuertes Brot mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr sollt nichts roh davon essen und keineswegs im Wasser gesotten, sondern am Feuer gebraten. Seinen Kopf samt seinen Schenkel und samt seinen Eingeweide. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis an den Morgen. Und was davon bis an den Morgen übrig bleibt, sollt ihr mit Feuer verbrennen. Und also sollt ihr es essen, eure Linden gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen, euren Stab in eurer Hand, und ihr sollt es essen in Eile. Es ist das Passe des Herrn. Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen, und alle Erstgeburt im Lande Ägypten schlagen, von Menschen bis zum Vieh, und ich werde Gericht üben über allen Götter Ägyptens, ich, Jehova, und das Blut soll euch zum Zeichen sein an den Häusern, worin ihr seid, und sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen. Und es wird keine Plage zum Verderben unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage, und dieser Tag soll euch zum Gedächtnis sein, und ihr sollt ihn feiern als Fest dem Jehova, als ewige Satzung. Bei euren Geschlechtern sollt ihr ihn feiern. Vers 25. Und es soll geschehen, wenn ihr in das Land kommet, das Jehova euch geben wird, so wie er geredet hat, so sollt ihr essen, so sollt ihr diesen Dienst beobachten. Jetzt 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 13. Die Linden eurer Gesinnung umgürtet haben, ich lese es ein bisschen ulkig, aber genauer als euer Text es weitergibt. Die Linden eurer Gesinnung umgürtet haben, nüchtern seiend, hoffet völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams, die ihr nicht gebildet seid nach den vorigen Lüsten in eurer Unwissenheit, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandel. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anrufet, der ohne Ansehen der Person richtet nach eines jeden Werks, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht, indem ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von euren eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken, welcher zwar zuvor erkannt ist vor Grundlegung der Welt, aber geoffenbart worden am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubet an Gott, der ihn aus den Toten auferweckt und in Herrlichkeit gegeben hat, auf dass euer Glauben, eure Hoffnung auf Gott sei. Da ihr eure Seelen gereinigt habt durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Brüderliebe, so liebet ihr einander mit Inbrunst aus reinem Herzen. Die ihr nicht wiedergeboren seid aus verweslichem Samen, sondern aus unverweslichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras. Und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und seine Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, welches euch verkündigt worden ist. Wie wir lesen hier, 1. Petrus 1, 13 bis 16, 17 bis 21, bedient sich Petrus wiederum dem oder alttestamentliche Prototypen der Errettung oder der Erlösung. Das Passe benutzt er. Das heißt nicht, dass wir jetzt Israel sind, weil wir auch durch ein Lammesblut errettet sind. Israel war tatsächlich durch ein Lammesblut gerettet. Gott hat das nicht einfach in Spaß gesagt, dass Menschen, dass ihre Sünden gesühnt wurden durch das Lamm, durch das Lammesblut. Es war nicht zum Spaß gesagt, dass Menschen befreit werden von dem Gericht Gottes durch das Lamm eines Opfertieres. Das war Wirklichkeit. Es war ein wirkliches Geschichtsereignis, aber warf Licht auf einem viel größeren Geschichtsereignis in der Zukunft. Oder sollten wir umgekehrt sagen? Denn große Geschichtsereignisse werfen ihre Schatten vor sich her. Und in dem Alten Testament sieht man schon in den damaligen Riten vorgeschattet das Gerüst oder den Umriss unserer Errettung. Petrus bedient sich der jüdischen Geschichte, um uns zu zeigen durch Analogie, dass wir eigentlich das gleiche Heil haben. Natürlich mehr Offenbarung, aber Gott rettet durch die gleichen Prinzipien. Wir haben schon gelesen in Vers 3 oder 4, dass wir wiedergeboren sind zu einem lebendigen Erbteil. Das ist wiederum entnommen aus 2. Buch Mose, Vers 24, Kapitel 12, Vers 24, 25. Wenn wir kommen in das Land nach der großen Befreiung. Und hier lesen wir, die Linden eure Gesinnung umgürtet habend. Ich lese das so, denn das ist hier im Text kein Befehl, wie es ist in der revidierten Elberfelder. Und nüchtern sein ist auch kein Befehl, es ist ein Partizip. Wir sollen hoffen auf die Gnade, die uns gebracht wird. Aber mit umgürteten Linden unserer Gesinnung, wiederum ein Bild, oder eine Redewendung, rübergebracht aus dem Alten Testament, aus dem Passefest. Und dann in Vers 19, wir sind nicht erlöst mit verweslichen Dingen, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Wiederum, zum dritten Mal redet jetzt vom Passe. Und gebraucht Passe als Vorbild für unser Heil in Christus. Erinnern uns hier daran, dass wir Pilger sind. Wiedergeboren und errettet, nicht nur von dem Gerichtsengel und von der Macht des bösen Pharaos, sondern gerettet zu einem Erbteil. Gott erinnert seine Pilger daran, was er für sie tat. Und das ist immer seine Methode. Vorrechte bringen Verantwortung. Und wenn Gott mit einem Christen reden will, über seine heilige Verantwortungen, wird immer ihre Vorrechte vor Augen malen. Wird dir nicht einfach sagen, du sollst das tun. Wird uns sagen, warum wir es tun sollen. Wird uns sagen, meistens zuerst, was für uns schon getan hat und dass wir deshalb etwas tun sollen. Bringt die Praxis des Christen in Verbindung mit seiner Stellung, beziehungsweise mit dem, was Christus für ihn getan hat. Und in diesem Text, den wir gerade vorgelesen haben, haben wir drei Imperative. Hier hatten wir drei Zeitformen der Errettung. Und heute Abend drei Imperativen, drei Befehle an die Leute, die errettet sind. Okay, ihr seid errettet zu einem lebendigen Erbteil. Ihr seid in einem Bewährungsprozess und ihr freut euch in diesem Prozess. Eure Errettung ist das Ergebnis von Gottes geschichtlichem Wirken. Gut. Folglich steht ihr in der wahren Gnade, in der wahren Gnade Gottes. Aber wie sollt ihr jetzt leben? Es ist imperativ, dass ihr erstens hofft völlig auf die kommende Gnade. Zweitens, dass ihr wandelt in Furcht. Und drittens, dass ihr einander liebt mit Inbrunst. Es sind in diesem Text nur drei Befehle. Es sind zwar 34 Befehle in 1. Petrusbrief. Petrus Motor ist nicht einmal gewärmt im ersten Kapitel. Kommt dann dazu in Kapitel 3 besonders. Aber drei Imperativen. Und die Partizipien habe ich als Partizipien übersetzt, weil ich zeigen will, das ist nicht, worauf Petrus eigentlich hinaus will. Zeigt uns, was Gott getan hat, was unsere Reaktion darauf ist, um uns einige Imperativen einzuschärfen. Zunächst, hoffet völlig auf die kommende Gnade. Wieso? Denn Gott hat euch berufen. Verse 17 bis 21. Wandelt in Furcht während der Zeit eurer Pilgerschaft. Wieso? Weil Gott hat euch teuer erlöst. Vers 22 bis 25, liebet einander mit Inbrunst. Wieso? Denn Gott hat euch wiedergeboren aus unverweslichem Samen. Wisst ihr, als die Israeliten ihre letzte richtige Mahlzeit auf ägyptischen Boden aßen, aßen sie ihre Mahlzeit in einer ganz komischen Haltung. Und sie mussten in Eile essen, weißt du? Das war ein schnell Imbiss, aber kein Imbiss. Ich kann mir vorstellen, dass das Lammfleisch war ganz schwer am Magen am nächsten Tag. Denn so haben sie gegessen. Mit einem Stab in der Hand. Das macht das Essen interessant, oder? Und mit dem Wind blasen durch die Knie da, gell? Sie haben sowohl Männer als Frauen haben Röcke damals getragen. Und wenn sie schnell gehen wollten und ungehindert gehen wollten, haben sie ihre lange Röcke hochgezogen und sie haben sich umgürtet. Sie haben gegessen, als ob sie unterwegs waren. Sie waren beschuht mit Sandalen. Ich weiß nicht, ob du isst in Sandalen unterwegs, als ob du bereit bist, eine Reise zu machen mit einem Stab in deiner Hand und mit deinen Linden umgürtet, gell? Das wäre für unsere Verhältnisse, als ob ich da stehe mit einem Hut, einem Regenschirm und meinem Mantel und es im Tisch. Und ich stehe statt sitzen. Was wollte Gott sagen? Freunde, das ist nicht deine Heimat hier. Das ist nicht deine Heimat. Wir machen jetzt eine Reise. Eine Reise zu eurem Erbteil. Ich habe euch zu einem Ziel errettet. Esst in die Bereitschaft auszuziehen, eure Hoffnung so völlig auf das Erbe in Kanaan gerichtet. Wir haben hier in Ägypten nichts mehr zu suchen. Und das ist was
der Herr Jesus uns sagen will heute Abend. Richtet eure Hoffnung völlig auf die kommende Gnade. Petrus hat schon von der Bewährung des Glaubens geredet, aber hier sind die notwendigen Begleiterscheinungen und Folgen unseres Glaubens. Glauben an Jesus Christus heißt weitaus mehr, als ich damals verstanden habe, als ich Menschen und Fremden angehaut habe und jede andere Autostoppe mitgenommen habe mit meinen vier geistigen Gesetzen. Errettung heißt weitaus mehr als Vergebung. Als dass Gott dich liebt und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Errettung ist weitaus größer. Errettung heißt der Anfang einer Reise. Errettung heißt Auszug, Exodus aus dieser Welt, aus dem Ägypten und das Hinpilgern zu dem verheißenen Land. Fändest du einen Israeliten herumirren unter den Pyramiden nach Passa und da ist er mit seinem Golfschläger und alles in einem Sandloch, gell, unter den Schatten der Pyramiden, dann fragst du, du, Zacharia, was machst du hier? Oh, ich spiele Golf. Ja, offensichtlich. Offensichtlich spielst du Golf. Aber was sollst du hier machen? Was suchst du hier? Wie wirst du ankommen ins gelobte Land? Freunde, wir müssen ernsthaft über unsere Hoffnung und über ihre eigentliche Bedeutung nachdenken. Warum bin ich in 1991 hier auf dieser Erde zurückgelassen? Ich bin unterwegs zu einer ganzen Ewigkeit der Herrlichkeit mit Gott. Ich werde die ganze Ewigkeit mit Gott verbringen. Bin ich mit ihm heute gewesen? Habe ich meine Berufung entsprechend heute gelebt? Habe ich Zeit mit ihm verbracht heute? Wenn ich frage, hast du gegessen heute? Und das ist offensichtlich. Aber ob du Zeit verbracht hast mit Gott heute? Warum tue ich Dinge, die ich nicht tun würde, wäre er hier bei mir? Oder ich bei ihm? Ganz nüchtern müssen wir die Linden unserer Gesinnung umgürten. Unsere Röcke hochziehen, wir sind unterwegs auf einer Reise und umgürten und in unserer Gesinnung, in unserem Denken lernen, ganz gezielt und fleißig über die Auswirkungen unseres Heils nachzudenken. Sei ganz nüchtern über diesen christlichen Glauben, denk nach, rechne alles aus. Und während meiner Reise richte ich meine Hoffnung völlig auf die kommende Gnade. Ich freue mich auf mein Erbe, auf die kommende Gnade. Ich lebe die Tage meiner Pilgerschaft dann dem entsprechend. Unsere Berufung ist es nicht, uns hier in dieser verdammten Welt häuslich einzurichten. Viele Christen haben erstrangige Eifer und Einsatz in der Verfolgung von zweitrangigen Zielen. Das ist so traurig. Die haben die Linden ihrer Gesinnung nicht umgürtet. Die leben nicht, als ob sie unterwegs wären. Sie stehen am Tisch, als ob hier das Bankett und das Ende aller Dinge ist. Sie verließen Ägypten in Eile. Und Gott gab ihnen ihnen eine Institution, um sich daran zu erinnern, dass sie in Eile waren, Ägypten zu verlassen. Und das war das ungesäuerte Brot. Weißt du, wenn du in Eile bist und du nimmst deinen Teig einfach mit, es hat keine Zeit, durchsäuert zu werden. Und so da bist du in der Wüste, meine Güte, wir haben keinen Sauerteig. Was tut man, wenn man zurück zum Kühlschrank in Kairo und holt man Sauerteig? Nein, ungesäuerte Brot sollte sie erinnern, wir sind in Eile aus dieser Welt. Und zweitens, ungesäuerte Brote sollte sie daran erinnern, dass sie sich absonderten von allem Sauerteig, von Bosheit und Schlechtigkeit und Hurerei und all diese heidnische Sünden. Oh, entschuldige mine Vorstellungsvermögen, ich weiß, ich habe ziemlich eine Menge. Aber ich denke an eine andere Bibelstelle. Es hat zu tun mit ungürtete Linden. Ich lese in 1. Johannes Kapitel 3, jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt sich selbst. Wenn wir unsere Hoffnung völlig auf die kommende Gnade heften, wenn wir unsere Hoffnung da setzen und wir denken, in erster Linie, Jesus kommt zurück und wir leben dafür, für dieses Ereignis, wenn er zurückkommt. Das ist eine reinigende, heilige Hoffnung. Denn es sind viele Dinge, die ich nicht in meinem Leben haben will, wenn er zurückkommt. Und wenn man sich nicht reinigt, wirft er selber Fragen auf bezüglich seiner Zukunft. Ist sein Glaube echt? Und diese reinigende Hoffnung war Petrus' Anliegen. In Verse 14 bis 16 zitiert er sinngemäß Levitikus 3. Mose Kapitel 11 44 bis 45, wo es steht, ich bin Jehova, der euch aus dem Lande Ägypten herausgeführt hat, um euer Gott zu sein. So seid heilig, denn ich bin heilig. Als Kinder des Gehorsams wollen wir uns nicht bilden lassen durch die vorigen Listen. Wir wollen nicht zurückfallen in alten Gewohnheiten. Weißt du, ich fahre manchmal mit Christen. Ich bin öfters mit ihnen zusammen gewesen. Ich habe sie niemals gesehen, Zigarette rauchen. Aber wenn ich in ihr Auto bin und wenn ich ihr Kleidung rieche, naja. Und ich habe sie auch mal gesehen und sie haben nicht gewusst, dass ich da war. Und ich frage mich, wenn sie nicht tun es in unserer Gegenwart, warum tun sie es überhaupt? Ich war mit einem Bruder zusammen, nach einer Schulung, er war in Baden, der Älteste in einer Gemeinde. Ich sagte, Freund, warum rauchst du nie in meiner Gegenwart? Boah, er schaute mich an. Er sagte, Baden, in deiner Gegenwart war zu rauchen, wäre zu rauchen, etwa wie in der Gegenwart Jesu. Ich sagte, Freund, jeden Tag, du zündest eine an, dann zündest du sie an in der Gegenwart Jesu. Das war seine letzte Zigarette vor 2 Jahren. Ich will nicht schimpfen über Zigaretten. Gott weiß, ich habe genügend geraucht selbst. Aber nicht seit Jahren. Und warum nicht? Weil Gott uns gerufen hat aus unserer Vergangenheit. Und unsere Vergangenheit war gekennzeichnet von Sklaverei. Sklaverei zu unserem Sextrieb. Sklaverei zu unserem zu Alkohol vielleicht. Sklaverei zu Zigaretten. Es ist nicht, dass die Bibel sagt, du sollst nicht rauchen. Aber wenn ich sehe, dass ich nervös werde, weil ich eine nicht geraucht habe heute Nachmittag, dann ist das ein Entzugserscheinung von einer Gewohnheit und von einer Sklavereiverhältnis. Manche von uns haben früher geschimpft, wahnsinnig, was für Zungen wir hatten. Gott will nicht, dass wir zurückfallen in diese Dinge, obwohl immer noch Ansätze in unsere Herzen zu finden sind. Weißt du, man sagt, Sappelot, weißt du, in deiner Taptik dabei, und das ist gar nicht so schlimm. Was hast du gesagt? Ich habe einen zum Herrn, den Herrn gezeigt, er hat sich alleine bekehrt und seine Bekehrungsgebet war, er kniete sich in Tränen und er war ein Wirtshausbesitzer und er sagte, Crucifix, du weißt, ich bin ein Hund. Ich meine, das ist ein ganz tolles Bekehrungsgebet. Aber die Zeit wird kommen in seinem Leben, wo das nicht die geeignete Sprache sein wird, ja? Und warum sollen wir nicht fallen in unsere vergangene Liste? Denn Gott hat uns herausgeführt aus dem Lande Ägypten, um unser Gott zu sein. Er hat uns berufen, legt Petrus aus, um unser Gott zu sein. Und er sagte, schaut mal, ich bin heilig. Und so ihr sollt heilig sein. Weil ich entschlossen bin, dein Gott zu sein. Ist das nicht ein wunderbarer Gedanke? Er hat mich befreit, um mein persönlicher Gott zu sein und eine persönliche Beziehung mit mir zu haben. Und eben deswegen, während ich die Linden meiner Gesinnung umgürte und ich denke an mein zukünftiges Heil und ich fessle meine Hoffnung da, dann bin ich vorsichtig, dass ich nicht zurückfalle in meinen alten Gewohnheiten. Ich lasse diese Hoffnung mich ziehe zu ihm in die Zukunft. Und es befreit mich von Gedanken an Fleischtöpfe und Lauch und Knoblauch und Zwiebel und Melonen zurück in Ägyptenland. Das ist sein Argument. Vers 17 bis 21. Wenn ihr den als Vater anrufet, der ohne Ansehen der Person richtig nach eines jeden Werk, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Denn indem ihr wisst, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst seid, wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in einer heiligen Ehrfurcht, in einer tatsächlich im Zittern, vor Sünde und vor Gott. Weil du weißt, dass Gott dich so teuer erkauft hat. Wandeln in Furcht, wieso? Wer ist dieser, der uns erlöst hat? Wir nennen ihn Vater. Und es gibt eine gewisse Gefahr dabei. Vater, sagen wir. Weißt du, was die Gefahr ist? Naja, ich bin sein blauäugiger Junge. Er ist mein Vater. Ich habe Vitamin B. Beziehung. Und weiß, er ist grundsätzlich ein heiliger Gott, aber er ist mein Vater. Und mir geht's gut und ist gut gegangen und ich habe schon ein paar Mal gesündigt und ist mir nicht so schlecht gegangen nachher. Ich mag es nur bekennen und dann ist alles, ist mein Vater. Ja, er ist dein Vater. Und zugleich der Richter von allen Menschen. Und ohne Ansehen der Person. Ohne Ansehen der Person. Unser Leben wird beurteilt. Und diese uralte Gesetzmäßigkeit bleibt aufrecht. Du wirst ernten, was du sähst. Blauäugige Buben des Vaters im Himmel können nicht sehen nach dem Fleisch und ernten nach dem Geist. Wenn sie sehen nach dem Fleisch, sie werden ernten nach dem Fleisch. Gott ist dein Vater, aber du kannst schwanger werden. Gott ist dein Vater, aber du kannst doch einen Autounfall haben. Gott ist dein Vater, aber er richtet jeden Menschen ohne Ansehen der Person. Und eben deswegen sollten wir wandeln in dieser Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Zweitens, sollen wir in Furcht wandeln, denn wir sind um einen unsagbaren teuren Preis erkauft. Erlöst, wovon? Ich habe 100-mal gefragt und 100-mal die gleiche Antwort bekommen. Von Sünden. Ja, aber nicht in diesem Text. Nicht erlöst von Sünden, sondern erlöst von einer Lebensweise. Erlöst von den eitlen, wertlosen, von den fetten, überlieferten Wandel. Ein Badezettel kommt ins Haus und du siehst ein Bild von Alois in seinem Steireranzug, gell, mit seinem Schnurrbart, und er ist in der Kameradenverband, und er war in dem Trachtenverein und Heimatverband und Raiffeisenverband, und weißt du, und dann steht groß geschrieben, sein Arbeit war sein Leben. Oh. Ja, das ist richtig, treffend. Er ist ein Sklave. Denn nur von einem Sklaven kann man sagen, seine Arbeit ist sein Leben. Ich habe noch nicht ein Wartezettel bekommen, wo ich lese, Christus war sein Leben. Arbeit schon? Seine Arbeit war sein Leben. Ja, wenn ein Steiertraktor ist, das ist eh okay, oder ein Muli, aber nicht ein Mensch in Gottes Ebenbild geschaffen. Das sind eitle, wertlose, von unseren Vätern überlieferten Gedanken. Es ist wahr, ohne Fleiß kein Preis. Es ist wahr, viele Hände machen die Arbeit leicht. Es ist wahr, dass so viele Grundsätze in der Gesellschaft einen Klang von Wahrheit und einen gewissen Wahrheitskern haben. Aber das ganze System führt auf den goldenen Mittelweg zur Hölle. Und das ist, wo der goldene Mittelweg führt. Oh, du kannst also dir geraten wegen Salzburgs Fußballmannschaft. Es ist leichter wegen Tirol, aber du kannst es tun. Und du bist ganz normal. Bist da im Stadion und jemand begeistert wegen einem Tor, nimmt sein ganzes Häubig und tut über die Leute. Das erlebt man da in Lehner Stadion, gell? Und das ist eh normal. Aber wenn du ein bisschen begeistert bist von Jesus, dass du aufstehst, um in der Versammlung zu sein, um Viertel vor neun, um dreiviertel neun, und du gehst an einem schönen Tag nicht in die Berge, weil du zusammenbleibst als Gemeinde zum Mittagessen, bleibst, dann sagen die gleichen Überlieferungen, du bist nicht ganz da, du hast ein paar lockere Schrauben oder nicht alle Tassen sind im Schrank. Das ist Fanatismus. Richard Haberkamp sagt über die Belgier, sie sind geboren mit einem Kaminziegel unter dem Haus. Das heißt, ein Belgier kommt auf die Welt und sein Lebensziel ist es, Haus zu bauen. Ich habe tatsächlich auf einen Grabstein gesehen in Hallein, wie hat er geheißen, Alois Schmid, Brauerei Kassier, in Ruhe. Er war wirklich in Ruhe. Und neben ihm lag die Luise Schmid, Brauerei Kassier, Gatte steht da. Und unter ihrem Namen HB. Und das, Freunde, ist nicht helvetische Bekenntnis, sondern Hausbesitzer. Was denn da? Sicherlich war das eine schwere Zeit nach dem Krieg und sicherlich bedeutete es etwas, die notwendige Material zusammenzukratzen und ein Haus und eine Existenz aufzubauen. Aber solche Menschen leben nach eitlen, von den Vätern überlieferten, wertlosen Wandel. Sie sind Sklaven. Und davon will Gott uns erlösen. Von Tradition, die nicht biblisch ist. Ich meine, ist es nicht, dass Gott dich erlösen will von einem Christbaum? Weil die Leute sagen, hast du einen Christbaum? Und ich sage ja. Ich bin kein Zeugen Jehovas. Und dann glauben sie, er ist kein Zeugen Jehovas, er hat einen Christbaum. Das ist ein guter Grund, einen Christbaum zu haben. Kauf dir ein kleines. Und dann wissen die Leute, du bist kein Bibelforscher. Das Ding ist, riecht nicht schlecht. Und die Familie mag es. So ist es nicht so schlimm. Aber es gibt Traditionen. Es gibt Traditionen, die uns binden und versklaven. Weißt du was? Weißt du, wie es ist in Südtirol? Jetzt traue ich mir etwas auf Kassette und vor so vielen Österreichern gibt es hier keine Steine im Zimmer. Tische und Bänke genug. Der Durchschnittsösterreicher bemüht sich sehr, Leute zu beeindrucken, die er gar nicht mag. Und in vielen seiner Entscheidungen, er lebt vor den anderen Menschen. Obwohl er von ihnen seine Ruhe haben will, obwohl er eine hohe Hecke hat vor seinem Haus, er lebt angesichts Menschen, die er eigentlich nicht mag. Er ist ein Sklave. Und Gott sagt, in 1. Korinther Kapitel 7, ihr seid um einen Preis gekauft, lasst euch nicht versklaven, oder werdet nicht Menschensklaven, weder im Betrieb, noch auf dem Bauernhof oder wo überall. Wir haben eine Aufgabe zu arbeiten fleißig, wir sollen eine Stunde Arbeit geben für eine Stunde Lohn, manche von uns haben Studien abzuschließen, schließt sie ab. Manche von uns sollen anfangen zu studieren, tu es auf alle Fälle, aber lass dich nicht knechten von den Eitlen, von euren Vätern überlieferten Wandel. Stell dir vor, wie viele Leute liegen heute gefressen von Würmer wegen Vaterland und Kaiser und solche Dinge. Wo es gar nicht in manchen Fällen nötig war. Sie mussten nicht unbedingt gehen. So viele andere Dinge. Der Preis ist so hoch. Die unvorstellbar kostbare, das unvorstellbar kostbare Blut Christi. Das ist der Preis. Nicht nur dich zu erlösen von deinen Sünden, sondern dich zu erlösen von einem vergeudeten Leben von Sklaverei. Und hier geht es wiederum, wie im 1. Teil des Kapitels, um die Erlösung deiner Seele, deines Lebens, dass dein Leben zählt für Gott. Beachte hier die Betonung des Petrus auf Wertgegenstände. Das ist ein Thema hier. Erlösung. Befreiung durch die Bezahlung eines Lösegeldes. Erlösung hat immer zu tun mit einem Preis, mit einem Wertgegenstand. Und die Rede ist von Silber und Gold. Und diese Begriffe sind wir sagen auf Englisch, they are diminutive. Das ist eine Kleinform. Zum Beispiel ein Haus, ein Häusel. Oder Häuschen, Entschuldigung. Sind Deutschen hier. Ein Häuschen. Und diese Gold- und Silbermünzen sind in der Diminutive-Form angeführt. Das sind die kleinen Münzen, die man benutzt hat am Sklavenmarkt. Silber und Gold benutzt im Sklavenhandel. Wertgegenstände. Die zermürbende Sklaverei in Ägypten. Und was war die Sklaverei? Woraus bestand sie? Die Israeliten bauten Lagerhäuser. wirklich wahnsinnig grün, aber Lagerhäuser, wo die Reichtümer und der Besitz des Pharaos gelagert wurden, seine Lagerstätte. Sklaven, eine Nummer in einem Wirtschaftssystem, zermürbende Sklaverei im Hinblick auf Lagerhäuser. Und Gott kam. Er kam runter nach Ägypten, um Israel zu befreien durch ein Wertgegenstand, durch das kostbare Blut Jesu Christi, das Blut eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Ein Freund von mir hat gesagt, du kannst die neueste Atomic Shear kaufen und diese Bindung und all das aus Set und es ist nur so viel jetzt in Ausverkauf. Und ich habe es überlegt, sagte, das sind tolle Shear, ist keine Zweifel. Und, aber es ist mir zu teuer. Ich sagte, das ist teuer. Wahnsinn, das ist billig. Ich sagte, aber für mich ist es zu teuer. Wisst ihr, was ich meine? Es mag billig sein, aber für mich ist mir nicht so viel wert, dass ich nagelneue Skier habe. Der Preis ist mir zu hoch. Wie viel wert haben die Skier in meinen Augen? Oh, sie haben wert, aber nicht so viel. Wie viel wert hast du in Gottes Augen? Beachte den Preis, den Gott ausgab, um dich und deine Zeit und deine Energie und deine Zuneigung zu haben. Der Preis, das kostbare Blut eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Ich habe es manchmal gehört in Gemeinden, oh, wir sind wertlos. Ich bin einfach aufgestanden einmal und ich sagte einem Bruder, das ist falsch, was du sagst. Ich tue es sehr selten, vielleicht zweimal, während ich in Österreich gewesen bin. In 11 Jahren habe ich nur zweimal einen Bruder beim Brotbrechen auf den Deckel gehauen. Ich sagte, das ist falsch. Wir sind nicht wertlos. Wir sind, und der Preis, den Gott bezahlt hat für uns, ist das Blut Jesu Christi. So viel wert bist du, Bruder. So viel wert bist du, Schwester. Und du liest diese ganze Bücher. Oh, du musst dich selbst annehmen. Lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, dich selbst lieben. Oh, Selbstannahme, das ist so wunderbar. Oh, forget it. Verbrenne diese blöde Bücher. Die Bibel sagt, du sollst dich selbst nicht lieben. Die Bibel sagt, du sollst Nein zu dir sagen. Dein Kreuz auf dich nehmen und ihm nachfolgen. Du liebst dich so oder so. Der Selbstmörder liebt sich am besten. Der Selbstmörder sagt, denkt meistens, ich werde ihnen zeigen. Ich werde ihnen zeigen. Selbstliebe treibt viele in den Tod. Nein, Freunde. Was ist das Methode zur geistigen Gesundheit? Es ist, dass wir sehen, wie viel Wert wir wirklich haben. Gott, der das ganze Universum gemacht hat, hat es gemacht, um eine passende Fassung zu machen für einen Planet, Erde, die er gemacht hat, um zu bevölkern mit Menschen. Und dann hat er dich erwählt und seinen Sohn sterben lassen für deine Sünde, weil er dich will. So viel Wert hast du. Ich schaue den Sternen Himmel öfters an. Und ich denke an diese weißen Zwerge. Sie waren Sonnen einmal so groß wie unsere, sind abgebrannt über die Äonen und sind kleine Sterne etwa so groß wie unser Planet, ausgebrannt. Kohlenstoff unter einem unwahrscheinlich hohen, unvorstellbaren Druck. Weißt du, was Kohlenstoff unter hohem Druck ist? Ist ein Diamant. Er war so groß wie Planet Erde. Freunde, er hat genug. Er schaut nicht auf dein Sparkassenkonto. Er hat genug. Aber er gab das Teuerste, was es gibt in dieser Welt auf, um dich zu haben. So teuer bist du. Und wir sollen uns deswegen fürchten. Ist das nicht ein interessantes Argument? Du denkst, Furcht. Aber jetzt Furcht vor Gott. Und Furcht davor, dass wir falsch leben. In dieser Zeit unserer Fremdlingschaft. Furcht, wieso? Furcht, dass wir zurück nach Ägypten kehren, in den alten, eitlen Lebenswandel zurückfallen, weil wir so durch einen solchen hohen, teuren Preis erkauft sind. Das ist Gottes Logik. Übrigens, Vers 7, findet Gott dein Glaube kostbar? Ist das nicht interessant? Der erprobte Teil deines Glaubens ist kostbar und Gott möchte ihn haben. Hat Jesus schlafen lassen, auf dass unser Glaube und Hoffnung auf Gott sei, Vers 20. Aber beachtet Folgendes heute Abend. Nicht nur seine Betonung auf Wertgegenstände, sondern auf Zeit. Die Zeit eurer Fremdlingschaft, Vers 17. Vers 19 bis 18 bis 19. Das Lamm, welches zuvor erkannt war, vor Grundlegung dieser Welt, aber geoffenbart am Ende der Zeiten. Freunde, das heißt, in der absolute Höhepunkt der Zeit. Als die Zeiten zuspitzten und das Ereignis der Ereignisse kam. Am Ende der Zeiten wurde Jesus als Lamm geoffenbart. Gottes Plan stand fest vor der Schöpfung und Petrus hatte das gewaltige Vorrecht, in der Generation der Sonne zu leben. Am Ende der Zeit. Das muss gewaltig gewesen sein. Bist du nicht neidisch gegen die Apostel? Vater Johannes, der liegt da, so. Ich denke, Wahnsinn. Das wäre toll gewesen. Die Predigt in Obernsaal zu hören von Jesu Lippen. Oder die Bergpredigt zu hören, wie diese größte aller Gesetzgelehrte lehrte an den Berg. Oder zu hören, wie Jesus umgegangen ist mit Witwen und Kindern. Es war der Höhepunkt der Zeiten. Er war zuvor erkannt vor Grundlegung der Welt. Aber auf einmal sah man ihn und hörte man ihn. Und er sagte, glückselig seid ihr zwölf. Denn ihr sehen und hören Dinge, Gerechte und Propheten hätten alles gegeben, nur das zu hören, was ihr hört. Und Petrus hat es gehört, den Ruf des Teufels. Siehe da, da ist er. Das ist das Lamm Gottes. Und was taten die Juden? Sie kreuzigten ihn. Oh, versetzen wir uns zurück nach Ägyptenland. 400 Jahre lang in der Sklaverei, meine Güte, sie haben vergessen, was die Verheißungen überhaupt sind. Erlösung fast vergessen. Sie meinen, dass das Leben ist Arbeiten und Essen und Schlafen und Arbeiten und Essen und hin und wieder Fußball und Arbeiten. Und mit Erlösung rechnen sie immer, nimmer. Und Gottes Passalam kommt. Und sie sind befreit. Stell dir vor, die Generation, die erlebt, dass der Nilfluss zu Blut wird und die Frösche verlassen den Fluss. Und die Mücken kommen und der Sonne wird erloschen und eine furchtbare Finsternis in der ganzen Welt, wo du nicht einmal ein Kerze anzünden kannst, die Finsternis bedrängt dich. Und sie erleben Erlösung durch das Blut des Lammes. Keine Generation hat jemals solches Zeichen vor Augen gehabt wie sie. Puh, das muss die heiligste Generation von der ganzen Weltgeschichte gewesen sein, oder? Lies das vierte Buch Mose. Leider nicht. Leider nicht. Und Jahrtausende liefen die Vorbereitungen. Dann am Ende der Zeiten wurde das Lamm geoffenbart. Und ich möchte, dass wir den Text anschauen. Bitte Augenkontakt mit dem Text, Vers 20. Welche zuvor erkannt ist vor Grundlegung der Welt, aber geoffenbart worden am Ende der Zeiten um euret Willen. Jahrtausende liefen die Vorbereitungen vor Grundlegung der Welt wurde die Pläne geschmiedet. Oh, wie alt ist die Welt? 10.000 Jahre? Ich weiß nicht. 50 Millionen Jahren? Ich weiß nicht. Okay, gut. Wenn es vor 50 Millionen Jahren war, standen die Pläne schon fest. Und Freunde, die Zeit ist gekommen. Rudi, um deinen Willen. Hanne, um deinen Willen. Christina, um deinen Willen ist die Zeit gekommen. Das Lamm Gottes ist geoffenbart worden für Fred, für mich, für mein kleines Leben. Interessiert der Gott des Himmels für ein kleines Leben wie mein? Wie kann das sein? In den Ratschlüssen der Ewigkeiten bereitete Gott sein Lamm für mich. Ich möchte dich fragen, liebe Schwester, ich möchte dich fragen, liebe Brüder, wie wirst du den Rest deines Lebens verbringen, die Zeit deiner Fremdlingschaft in dieser Welt, wenn du weißt, dass der Höhepunkt der Zeit ist gekommen und das Lamm ist geoffenbart worden für dich. Und sein Blut ist vergossen worden, um dein Leben zu retten von Mittelmäßigkeit und Weltlichkeit. Die Rest der Reise, wie verbringe ich sie? Für mich oder für ihn? Liebe Geschwister, das ist starker Tobak. Das sind Argumente. Das ist der Heilige Geist. Und das ist, wie Jesus redet. Schwester, ihr könnt jetzt einschlafen. Ich habe ein Wort zu richten an die Brüder. Ich war draußen im Gang, die Schwester waren da in der Küche. Und ich höre eine Schwester, sie sagt, pah, das war nichts los heute, oder? Ja, so langweilig. Weißt du, die Brüder haben ihre Bibel nicht gelesen diese Woche. Oh. Das war aber ein interessantes Gespräch. So kam näher an die Tür, um zu hören, wie das Gespräch verlaufen würde. Wisst ihr, unsere Schwestern sind im Nachteil. Denn wir nehmen die Bibel ernst und die Bibel sagt, dass die Frauen die Aufgabe nicht haben, der Versammlung zu lehren. Wir haben die Aufgabe. Wir stehen auf und wenn wir aufstehen und reden für 3 Minuten zu 100 Leuten, beanspruchen wir 5 Stunden Zeit. Wenn du redest zu mir, ich brauche Ermahnung, ich brauche sie hin und wieder. Liebe Brüder, weil du mich liebst, ermahne mich. Aber wenn du mich ermahnst, bitte mit der Fassung, mit denen du diese zwei Juwelen gehört hast heute Abend. Das waren Ermahnungen, nicht wahr? Hofft völlig. Und wandelt in Furcht. Aber bitte gib mir eine Fassung, die mich ermutigt und Hoffnung gibt und die Kraft angesichts meines Versagens jetzt 20 Jahre lang als Christ, wo ich immer wieder versagt habe, dass ich nicht durch deine Ermahnung mutlos werde. Bitte ermahne mich, wie Gott mich ermahnt. Mit den wunderbarsten und wertvollsten Argumenten, die es überhaupt gibt. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Aber wenn ich an diese Wahrheiten denke heute Abend, ich möchte für Jesus leben. Ich bin verfolgt worden 2 Tage lang von einem Gedanken. Ein junger Mann, der in meine Bibelstunden gekommen ist und der Interesse gehabt hat an meine Bibelstunden, sehr bekannter junger Mann, der auch seine Bibel gelesen hat und die Bekehrung zumindest ernstlich überlegte, ist gestern gegen ein Gasthaus geprallt und ist gestorben. Und das ist Rudy Neerlich. Und vielleicht, weil bekannter ist als manche, ich meine, mein Bild wird wahrscheinlich nicht ein Zeitung zieren, wenn ich sterbe. Vielleicht deswegen, weil so jung war und hatte so viel auf seiner Seite im Leben, trifft es mich besonders. Aber weißt du, dein Leben hat genauso viel Wert.